Deutschlandfunk, Kultur heute.
Wer keinen Hut trägt, der kann ihn naturgemäß auch nicht ziehen. Mit den äußeren Formen, da stehen und fallen eben auch die sozialen Praktiken. Die öffentliche Trauerzeremonie um die verstorbene Queen Elizabeth II., sie endet morgen mit dem Staatsbegräbnis. Heute ist noch ein Staatsempfang. Über Ritual und Republik, da sprechen wir hier am Ende dieser Ausgabe von Kultur heute, zu der sie Michael Köhler einlädt. Wir wollen aber mit Bühnenkunst beginnen, der vielleicht ja beliebtesten Oper überhaupt, nämlich mit Carmen von Georges Bizet. In der Regie von Herbert Fritsch an der Hamburgischen Staatsoper, gegenwärtig inszeniert unter der musikalischen Leitung von Joel Gamsow. Das Landmädchen Micaela darin, es liebt den Militär Don José. So wäre es einfach, aber jetzt wird's schwierig. Der nämlich in Sevilla lieber die femme fatale Carmen liebt und ihr verfällt. Die wiederum liebt den Draufgänger, den Torero Escamillo. Naja, und der liebt in erster Linie die Liebe, also vermutlich sich selber. Der langjährige Volksbühnenregisseur Herbert Fritsch hat das Ganze neu inszeniert, das Bühnenbild auch gleich mitentworfen. Dann wurde die Premiere auch noch am Jungfernstieg und am Rathausmarkt live übertragen und Julia Spinola saß für uns im Parkett und sagt uns jetzt, was denn aus der temperamentvollen, wilden, der Freiheits-, der Lebenshungrigen kam, so bei Herbert Fritsch geworden ist, Frau Spinola.
Ja, Herbert Fritsch misstraut natürlich diesen Begriffen, insbesondere diesem Freiheitsbegriff, für den die Carmen steht. Den hält er für abgegriffen und ausgehöhlt. Und das ist ja auch nicht weiter erstaunlich. Sie haben es gesagt, er stammt aus der Tradition der Berliner Volksbühne von Frank Castorf, wo er früher der Starschauspieler war. Seine Inszenierung, die treibt jetzt so ein knallbuntes Spiel mit bekannten Stierkampf- und Spanien-Versatzstücken, die sehr klamaukig vorgeführt werden. Der ganze Chor ist dafür in karnevalsartige Flamenco-Kostüme gepackt worden. Die Militärs tragen rote Spielzeuguniformen, die Schmuggler sehen aus wie Clowns. Und Carmen schwingt sozusagen als das fleischgewordene Klischee ihrer selbst die Volants ihrer Flamenco-Kleider wie eine Muleta, wie das Tuch des Toreros. Und auch der Katholizismus bekommt sein Fett weg. Carmens erotischer Ungezügeltheit stellt Frisch dann so plakative christliche Symbole gegenüber. Im ersten Akt dreht sich alles um eine riesenhafte Madonnenstatue. Im dritten Akt gibt es eine Pappkulissen-Gebirgslandschaft, in der ein gewaltiges Kreuz emporragt. Und am Ende steht wieder die Madonna auf der Bühne. Also diese Bilder sind grell und spektakulär und knallig.
Ja, mit Karneval und Katholizismus kennen wir uns aus im Rheinland, aber das klingt wirklich ziemlich bunt und schräg. Soll das gute Laune sein? Soll es komisch sein? Soll es skurril sein? Soll es bizarr sein? Was sagen Sie?
Also ich denke schon, dass es komisch sein soll, aber es gelingt nicht wirklich. Dafür sind die szenischen Mittel doch zu platt und auch zu halbherzig. Mein Eindruck ist wirklich, dass insgesamt dem Herbert Fritsch nicht so viel eingefallen ist. Zur Carmen, also die Figuren agieren in so stereotypen Bewegungen wie Marionetten der Augsburger Puppenkiste. Ja, es gibt auch ein paar Stierkämpfer in rosa Strapsen und dann mal so eine Slapstick-Pantomime zum Schmugglerquintett. Aber vor allem stehen die Figuren doch hauptsächlich an der Rampe und schwingen dann ihre Hüften im Rhythmus der Musik, als müssten sie sich selber die Langeweile vertreiben. Und dabei, also ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, ich kann Chorsinger, die zur Opernmusik tanzen, auf der Bühne nicht mehr sehen. Das hat so einen Bart. Also man kann schon sagen, Fritsch bleibt in den drei Klischees stecken, die er in der Carmen entdeckt hat und erntet dafür am Ende des Abends einige Buß.
Bevor ich Sie nach der Musik frage, wollen wir sie erst einmal ausführlich hören.
Thank you.
Ja, also wie eine durchschnittliche Feuerwehrkapelle klingt das nicht. Das ist ja extrem schmissig, was der Debütant, das müssen wir uns mal auf der Zunge zergehen lassen, der amerikanisch-israelische Dirigent Yoel Gamsuda dirigiert hat. Wie hat das angefasst?
Ja, also man muss sagen, auch auf Yoel Gamsuda gehen schon vor der Pause Bu- und Bravo-Rufe nieder. So sehr spaltet offenbar diese sehr extreme, ungewöhnliche, wie ich finde, wirklich großartige Deutung das Publikum. Also ich finde, das lohnt wirklich die Reise nach Hamburg. Gamsuda hat eine Vielfalt an Ausdruckslagen und Nuancen in dieser scheinbar altbekannten Partitur entdeckt. Und die hört man dadurch wirklich fast wie ein neues Stück. Das fängt schon beim Orchesterklang an, dessen sehr charakteristisch instrumentierten Farbenreichtum man endlich einmal wirklich facettenreich aufgefächert hört, statt dass alles in so einem fetten Streicherklang ertränkt wird. Und genauso zugespitzt und voller überraschender Kontraste wie der Orchesterklang sind dann auch die Tempi, die er wählt. Wir haben es eben gehört, mit welcher Rasanz und Getriebenheit er schon das Vorspiel zur Oper angeht. Und welchen abrupten Tempowechsel er dann macht. Also man hört an diesem Abend, wie raffiniert diese Oper zwischen den Genres auch changiert.
Frau Spinola, ist das Ganze sängerisch gelungen?
Maria Kataeva als Carmen ist vor allem optisch eine tolle Erscheinung, schlank und beweglich und tanzen kann sie auch. Stimmlich bleibt sie dagegen ein bisschen blass. Und da hat ihr die Michaela von Elbenita Caitazzi einiges an Wärme und Ausdruck und auch Leidenschaft voraus. Und die anderen Partien sind überwiegend solide.
Sagt Julia Spinola zur Neuinszenierung der Carmen unter Herbert Fritsch an der Hamburgischen Staatsoper. Wir bleiben der Bühne verbunden, wechseln aber zum Sprechtheater. Wer 1987 geboren ist, den darf man getrost noch als Nachwuchsdramatiker bezeichnen. Auch wenn er schon 10 Jahre Bühnenerfahrung und einige Preise hat. Bon Park ist sein Name, der auch meist selber Regie führt. In Düsseldorf, da zeigte er dieses Jahr eine spektakuläre Weltraumoper mit der Musik von Ben Rössler. Das hieß Rückkehr zu den Sternen. Gestern folgte in Basel ein Finanzthriller mit Musik und Gesang. So hat das Theater jedenfalls die Uraufführung des Stücks angekündigt. Es heißt offiziell Phönix aus der Währung. Superreiche mit Goldfrisuren treffen sich in einer Art französischem Rokoko-Spiegelsaal der Hochfinanz. Sieht ein bisschen aus wie auf dem Holographiedeck von Star Trek. Die Musik kommt aus dem Graben, erneut von Ben Rössler, und Michael Lages saß im Parkett.
Ähnlich irrlichternd zwischen hier und heute und dem Nirgendwo hatte Bon Park ja auch schon am Ende der Düsseldorfer Weltraumoper die Zukunft jenseits uns bekannter Räume und Zeiten beschworen. Damals in Gestalt bühnenhoher Quallenwesen. Diesmal stellt sich zu Beginn der schrillen, schrägen Fantasie über die Währung, also übers Geld, und den Phönix, der daraus wie aus Asche emporsteigt, ein gewisser Dagobert vor, als androgyner Vertreter irgendeiner kosmischen Parallelwelt, in der Männer noch ganz und gar Männer sind, die Frauen mögen und die Welt beherrschen, was auch immer für eine das dann sein mag. Dagobert warnt das Publikum vorsichtshalber, nichts, was jetzt passieren werde, sei irgendwie real und doch ernst zu nehmen, denn es geht, wie gesagt, ums Geld, das herrlichste Schmiermittel des guten wie des besseren Lebens. Und da kennt er sich halt aus, dieser kosmische Erlösergeist, dieser schmucke Onkel Dagobert, auch wenn er gerade mal kein Bad nimmt im Talermeer des Geldbunkers von Entenhausen. Dann hebt sich der Vorhang und wir sind in Frankreich. Jedenfalls sprechen alle sehr albernes Kauderwelsch aus Deutsch und Französisch. Alles in Butter heißt hier dann alles in Le Beurre, oder?
Ach, ist doch egal, alles Nash von gestern.
Zu komisch. Wir schauen in eine Art Barockschlösschen, das Julia Nussbaumer mit einem kleinen Umlauf in halber Galeriehöhe und goldglänzenden Sitzecken ausgestattet hat. Rechts findet sich genug Platz für ein 6-köpfiges Orchester, das nicht nur über ein Cembalo verfügt, sondern sogar über ein Exemplar der lautenartigen Theorbe. Auch Musiker und Ensemble tragen Gold, Haartrachten ebenfalls in Barockmanier, fest wie Eternit am Kopf befestigt. Reiche Leute allesamt, die sich um so etwas Banales wie Geld gar keine Sorgen machen müssen, weil sie immer genug davon gehabt haben und weiterhin haben werden. Oder?
Alles ist im Keller.
Jetzt kommt nämlich der jüngste von allen ins Spiel. Débutant heißt er, natürlich französisch, der Anfänger. Er ist wohl infiziert vom Denken von Monsieur Dagobert, der eine interessante Theorie zum Überleben des Finanzsystems weltweit aufstellt, weil das Geld im Grunde ja nichts wert ist und nur erfunden wurde aufgrund der Vereinbarungen derer, die welches besitzen, könne es als Tauschmittel doch einfach ganz verschwinden, wenn sich nur jeder und jede auch ohne Geld alles leisten könne, was er oder sie wolle, immerzu und jederzeit.
Ist das nicht fantastisch? Das bedeutet doch, Geld muss überhaupt nichts sein. Es ist unsere Erfindung. Wir können damit machen, was wir wollen. Also machen wir was richtig Gutes daraus. Es kann einfach alles sein, was wir wollen. Und wir wollen Frieden, Freundlichkeit, Liebe, Zärtlichkeit, Gerechtigkeit, Spaß, Kuscheln, dass es einfach allen gut geht.
Oder so. Alles ganz einfach.
Wenn es zu viel kostet, die Welt zu retten, dann ist es ja Blödsinn, eine Absurdität. Dann ist nicht die Welt kaputt, sondern das Geld. Wir können also nicht das Feuer kalt machen, aber das Geld in Ordnung.
Genauer ins Detail gehen Onkel Dagobert und seine Jünger dann allerdings nicht, aber wie eben Phönix steigt er im Finale aus schwarzen Aschefetzen hervor, die vielleicht mal Geldscheine waren, und besiegt sogar ein grässlich graues Monsterchen. Dann haben alle wieder Lust auf Zukunft.
Zukunft, hurra! Endlich Bock auf Zukunft!
Wer bis hierhin folgen mochte, mag sich fragen, ob der Erfinder dieses Werks noch, pardon, alle Tassen im Schrank hat. Zumal ja nicht wirklich viel darauf hinweist, dass Bonpark und Ben Rössler die Fabel vom Phönix als satirische Allegorie auf die Geldstadt Basel konzipiert hätten. Aber das kann natürlich täuschen. Keine Täuschung ist der lärmende Jubel und auch nicht die haltbare Begeisterung der Theaterdramaturgien überall im Lande für diesen heillos überschätzten Autor und Regisseur. Vielleicht hat der ja vor, einen ganz neuen Ton zu erfinden fürs Theater, den Gagaismus.
Meint Michael Lages über der Phönix aus der Währung, das neue Stück von Bonpark und Ben Rössler in Basel. Dass die amerikanische Wirtschaft entscheidend von der Sklaverei profitiert hat, ist hinlänglich bekannt. Weniger bekannt sind aber die Tätigkeiten, mit denen die versklavten Menschen die Wirtschaft am Laufen hielten. Man weiß von Plantagen, Baumwoll und den Zuckerrohrfeldern, aber Essiggurken, gepökeltes Fleisch? Die Behälter jedenfalls, in denen die Lebensmittel aufbewahrt wurden, mit denen sich die Sklavenhalter versorgen ließen. Irgendeiner muss sie ja hergestellt haben. Eine Ausstellung im New Yorker Metropolitan Museum zeigt nun, wie ein Bezirk in South Carolina dank des handwerklichen Könnens versklavter Schwarzer zu einem Zentrum der Töpferkunst wurde. Sascha Werner hat für uns Hear Me Now, The Black Potters of Old Edgefield, South Carolina, besucht.
Der Steinguttopf ist monumental. 60 Zentimeter hoch, an der breitesten Stelle mit einem Umfang von über 150 Zentimetern und mit einem Fassungsvermögen von 120 Litern. Von Hand gefertigt hat dieses Gefäß ein Mann, der den Namen Dave in seine Arbeiten ritzte. In den Einwohnerregistern von Old Edgefield taucht er als David Drake auf, geboren um ca. 1800, gestorben ungefähr 70 Jahre später. David Drake war einer von Hunderten von Männern, Frauen und Kindern, die Old Edgefield, einen Bezirk in South Carolina, mit ihrem Können in ein Zentrum für Steingutwaren verwandelten. In den Jahrzehnten vor dem amerikanischen Bürgerkrieg florierte die Wirtschaft der Plantagen. Die Bevölkerung wuchs und damit auch der Bedarf nach Haushaltsutensilien, in denen sich Lebensmittel aufbewahren, transportieren und zubereiten ließen. Die Arbeit, die nötig war, um diese Gegenstände in industriellen Mengen herzustellen, sei enorm gewesen, sagt Kuratorin Adrienne Spinozzi.
The immense amount of work that was required to make these objects was mostly done by enslaved people.
Die überwiegende Mehrheit der Menschen, die diese anspruchsvolle und schweißtreibende Arbeit in den Töpfereien von Old Edgefield leisteten, waren versklavte Schwarze wie David Drake. Drake war ein Ausnahmetalent. Seine makellos geformten, sorgfältig glasierten Krüge, Kannen und Töpfe gehören zu den Prachtexemplaren in der Ausstellung im New Yorker Metropolitan Museum. Außergewöhnlich ist nicht nur die handwerkliche Meisterschaft, sondern die Tatsache, dass David Drake seine Arbeiten signierte und auf manche sogar Gedichte schrieb.
This was an act of resistance on his part.
Es war versklavten Menschen bei harter Strafe verboten, lesen und schreiben zu lernen. Dass David Drake seine alphabetischen Spuren ausgerechnet auf Gegenständen hinterließ, die auf den Anwesen der weißen Herrschaften täglich benutzt wurden, sei ein Akt des Widerstandes gewesen, so Adrian Spinozzi. Einen anderen Akt des Widerstandes bildeten die Gefäße mit Gesichtern im zweiten Teil der Ausstellung. Auch sie entstanden in den Töpfereien von Old Edgefield, allerdings ohne das Wissen der Besitzer.
All of these small face vessels started as a utilitarian jug or a cup. And then at some point, the potters made a very conscious decision to embellish them with facial features, with, you know, sculptural eyes, hand-modeled noses.
Statt alle Lebensgebilde der Profitmaschine ihrer Besitzer zum Fraß vorzuwerfen, beschlossen ihre heute unbekannten Schöpfer, manche davon mit Augen, Nasen und Mündern zu versehen. Das verleiht ihnen eine erstaunliche Ähnlichkeit mit rituellen Gefäßen aus West- und Zentralafrika. Tatsächlich erreichte 1558 eines der letzten Schiffe mit verschleppten Afrikanerinnen die Ostküste der USA. Über 100 von ihnen wurden nach South Carolina gebracht, was, wie man heute vermutet, zu einem Wiederaufleben afrikanischer Traditionen führte. Für diese These spricht, dass die markant benasten Becher und großäugigen Krüge ausschließlich in den Sklavenquartieren Verbreitung fanden, bis das Sammeln solcher Objekte im folgenden Jahrhundert in anderen Kreisen zum kultivierten Hobby wurde. Diese bemerkenswerte Ausstellung zeigt, wie selbst Keramik zu einem Mittel der kunstvollen Subversion werden kann. Und zwar in den eigenwilligen Händen von Menschen, die häufig nur als Opfer dargestellt werden.
Sascha Werner war das über schwarze Töpferkunst, eine Ausstellung im New Yorker Metropolitan Museum. Regierungschefs und Präsidenten aus der ganzen Welt, sie haben sich heute in London versammelt, um Abschied von der britischen Königin Elisabeth II. Zu nehmen. Auch US-Präsident Biden, der japanische Kaiser Naruhito oder auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wollten der verstorbenen Queen heute die Ehre erweisen und ihren in Westminster Hall aufgebahrten Sarg besuchen. Morgen findet das Staatsbegräbnis für die Queen statt. An dem in Westminster Hall aufgebahrten Sarg sind hunderttausende Menschen entlanggeschritten, die dafür viele, viele Stunden lang warteten, um sich zu verabschieden. Die Tugend des geduldigen Wartens, des Anstehens, die Kondolenz, die Ehrerbietung, sie sind das eine. Das Hochrituelle, das extrem Förmliche und auch das Theatrale von öffentlichen Trauerwachen der Kinder und Enkel sind das andere daran. Der Staatsrechtler Christoph Schönberger hat gerade ein Buch veröffentlicht unter dem Titel Auf der Bank. Er befasst sich mit der Inszenierung der Regierung im Staatstheater des Parlaments. Ihn habe ich gefragt bei allem Staunen, aller Bewunderung für Disziplin, alte Uniformen, royale Paraden, öffentliche Trauer, tadelloses Staatstheater. Sind wir dem in der Demokratie nicht entwachsen? Erscheint es uns nicht sehr fremd?
Ein bisschen schon, vor allem für gelernte bundesdeutsche Demokraten, würde ich sagen. Denn die Bundesrepublik hat ja eine lange Tradition doch der Zurückhaltung gegenüber Ritualen und Zeremoniellen. Das hängt bei uns auch sehr stark mit dem NS-Erbe zusammen, mit dem Missbrauch dieser ganzen Formen und Rituale. Und dadurch ist die Distanz zu dem Ganzen natürlich erstmal im Ausgangspunkt sehr groß. Aber vielleicht gerade deswegen auch umgekehrt diese geheime oder offene Faszination dafür, die dann im Hinblick auf Großbritannien gewissermaßen ungelebt oder einfach unbedingt ausgelebt werden kann.
Es fällt einem auf, dass Disziplinierte, auch jenen, die vielleicht nicht dem Militär nahestehen, es fällt einem auf, wie da ordentlich im Gleichschritt marschiert wird, wie gewartet wird, geduldig, wie Rituale eingeübt sind. In einer Welt, die heute von sich sagt, das Casual zu schätzen und dem Formalismus etwas abgesagt hat, in der man keine Hüte mehr trägt, da sind solche formalisierten Ordnungen wie Trauerwachen um Särge äußerst selten geworden, ne?
ja, sind äußerst selten geworden und gerade deswegen aber auch besonders faszinierend. Also das Gegenbild sozusagen zu dem, was wir im Alltäglichen jetzt gerade unter deutschen Verhältnissen erleben, das hat ja eine ganz eigene Faszination, die durch diese Traditionsmacht der britischen Monarchie natürlich einfach kolossal verstärkt wird.
Auch Parlamente, Sie haben sich mit deren Geschichte befasst, sind hochgradig formiert, ritualisiert. Wer wo wann wie Platz nimmt, wer wann wo wie sprechen darf, nehmen wir nun mal den Deutschen Bundestag, da gibt es das Präsidium, die Regierungsbank, ist alles ziemlich durchorganisiert und entscheidet auch über Machtverhältnisse.
Ja, jedenfalls, oder bildet die Machtverhältnisse ab, stellt sie dar und bietet uns allen ein Bild von den Machtverhältnissen. Also gerade die Regierungsbank, indem sie etwa dem Parlament gegenübergesetzt wird, suggeriert ja dem Betrachter, dass die Regierung etwas ganz Eigenständiges vom Parlament gelöstes ist, was natürlich mit der politischen Realität wenig zu tun hat. Auf der Regierungsbank sitzen bei uns ja auch im Wesentlichen Parlamentarier. Aber die ganze Inszenierung nimmt die Regierung so ein wenig aus dem politischen Streit heraus und sendet damit eine deutliche Botschaft aus.
Die Briten sind durchaus ritualfreundlicher, ne?
Die Briten sind insgesamt ritualfreundlicher, das gilt natürlich auch fürs Parlament. Und sie verbinden natürlich auch das Parlament und die Monarchie traditionell ganz eng. Wenn Sie daran denken, dass Queen Elizabeth II. Jetzt in der Westminster Hall, also wirklich im Zentrum des Parlaments aufgebahrt ist, da sieht man das ja schon sehr anschaulich. Aber das ist natürlich auch wichtig für das Unterhaus, das ja ein Stück dieses Charakters einer ehemaligen Kapelle bewahrt hat in seinen Räumen. Es wird also sehr viel stärker inszeniert, auch etwa was äußere Formen angeht. Die Königin hat einen Thron im Oberhaus, der Speaker hat einen besonders geschnitzten Sessel. Also es wird sehr viel mehr mit diesen äußeren Formen einfach was gemacht.
Sie machen es mir leicht, nämlich der Unterschied von Distanz und Nähe ist ein anderer. Ne? Also einerseits hat man den Abstand, Sie haben es gerade beschrieben, den Thronsessel. Andererseits ist im britischen Parlament die Regierung mitten unter allen anderen Parlamentariern.
Ja, also das Besondere der Briten ist sicherlich, dass sie auch die Regierung eben gerade nicht als eine völlig unabhängige, autonome Institution inszenieren, wie wir das tun, sondern dass sie die Regierung verstehen als Teil des Parlaments und das durch die räumliche Anordnung. Die Regierungssitze sind ja Teil der Parlamentariersitze. Auf der rechten Seite vom Speaker in der ersten Reihe sitzt eben die Regierung, aber das sind technisch im Grunde einfach Parlamentarierplätze. Und das ist, glaube ich, für das britische Selbstverständnis gerade des Parlaments sehr wichtig. Die Regierung ist zwar ganz wichtig in Großbritannien, aber sie ist als Teil des Parlaments wichtig und nicht als Gegenüber des Parlaments.
Wir haben eben die Ritualfreundlichkeit erwähnt, auch das, was uns im Moment der Trauerfeierlichkeit im Moment so fasziniert, wo wir hingucken, Uniformen im Gleichschritt geht das, quasi ein unausgesprochener geheimer Plan läuft da ab. Wir haben von der Ritualfreundlichkeit gesprochen, umgekehrt könnte man ja von einer deutschen Ritualarmut sprechen, oder?
Also jedenfalls von einer Armut dieser starken äußeren Zeichen. Also ich würde nicht von einer generellen Ritualarmut bei uns sprechen, sondern eher von einem Verstecken der Rituale, einem weniger Bedenken der Rituale und einem weniger deutlichen äußerlichen Zelebrieren der Rituale. Aber all das, was wir im Bundestag machen, wenn Sitzungen eröffnet werden, wenn der Bundestagspräsident dort die Sitzungen eröffnet, die Art, wie Menschen dort aufstehen oder sich hinsetzen, all das ist ja in hohem Grade artifiziell und choreografiert, aber es folgt eben nicht dieser sozusagen äußeren Pomphaftigkeit, die wir spontan mit Großbritannien verbinden.
Man muss es vor allem auch wiederholen. Mir fällt ein, dass ich mal in der Bonner Universität einem Empfang beigewohnt habe und Bundespräsident Herzog kam rein und es war wie selbstverständlich, dass sämtliche Besucher alle sofort aufsprangen, denn das Staatsoberhaupt betrat den Saal. Später ist mir das mal passiert bei einer Begegnung mit dem Präsidenten Horst Köhler. Da ging das deutlich zögerlicher ab. Da war man auch etwas verhaltensunsicher. Einfacher gesagt, Rituale sichern Verhaltenssicherheit.
Ja, das ist ganz klar und dafür ist Großbritannien natürlich ein großes Beispiel und bei der Inszenierung der Monarchien nun zumal. Das schafft natürlich zunächst einmal eine gewisse Sicherheit, gerade auch in Gesellschaften, die im radikalen Umbruch sind. Und das Besondere an Großbritannien ist ja gerade diese Gegensätzlichkeit zwischen einer Gesellschaft, die in vielerlei Hinsicht im Umbruch ist, einer Gesellschaft, die ja auch in ihrer Identität in vielerlei Hinsicht bedroht ist, wenn wir an die Situation in Nordirland denken, wenn wir an Schottland denken. Selbst in Wales gibt es Abspaltungstendenzen und gleichzeitig wird ein jahrhundertealtes Ritual mit einer gewissen Sicherheit zelebriert. Und diese Gleichzeitigkeit ist das Besondere und Faszinierende für Großbritannien.
Ein Land, das den Brexit wollte, zugleich aber uns zum ersten Mal gezeigt hat, wie das geht, wenn der Rat zusammentritt, der dann den König annonciert.
Ja, also das ist ein Land, das eben auf Traditionsschichten zurückgreift, die immer wieder mobilisiert werden können. Man sah das bei diesem Accession Council, auch die Rolle des Privy Council, also eines altertümlichen Staatsrats, etwas, was es bei uns in dieser Form vielleicht mal im 19. Jahrhundert gegeben hat. Das ist in Großbritannien eben alles noch da. Und das ist auf der einen Seite natürlich irritierend für gelernte und relativ rationale Demokraten, als die wir uns in der Bundesrepublik gerne verstehen. Und andererseits schafft es eben gerade auch für das politische System so eine gewisse Stabilität, ein gewisses Grundvertrauen, das jedenfalls in dieser auf den ersten Blick unpolitischen Rolle der Monarchie eben sein eigentliches Fundament findet.
Und nicht zuletzt verbindet es die heutigen mit den gestrigen, ne?
Es verbindet die heutigen mit den gestrigen, wie ja überhaupt Monarchie etwas erlaubt, was für Republiken schwieriger ist, nämlich diese familiären Grunderfahrungen, Tod, Geburt, Hochzeit in einem öffentlichen Rahmen zu zelebrieren und damit der ganzen Gesellschaft sozusagen Gefühle zu erlauben, die wir im Grunde nur aus dem privaten Rahmen kennen.
Menschen sind in Erbgeschichten verstrickte Wesen. Ne? Etwas anspruchsvoller gesagt, wir leben in Filiationen, von denen wir uns zu befreien für Emanzipation halten, aber wir kommen nicht so richtig raus.
Ja, es ist natürlich angesichts der deutschen Geschichte des 20. Jahrhunderts auch eben sehr viel schwieriger, solche Kontinuitätslinien positiv sozusagen zu verstehen. Wir haben diese enormen Brüche, die im 20. Jahrhundert drin liegen. Und gerade als Gegenbild, glaube ich, ist deswegen die Faszination für die britische Monarchie so groß, weil die über diese ganzen Wandlungen, die ja auch in der britischen Gesellschaft enorm sind, hinweg Kontinuität und eine gewisse Form von Stabilität zum Ausdruck bringen.
Das sagt der Staatsrechtler Christoph Schönberger über Ritual und Republik anlässlich der Trauerzeremonie und des Staatsbegräbnisses von Königin Elisabeth II. Jetzt ist es Zeit für die Kulturmeldung. Die Raumtemperatur in öffentlichen Gebäuden, sie soll maximal nur noch 19 Grad betragen. Welche Auswirkungen das nun für Museen und andere hat, sagt uns jetzt Mascha Drost.
Für Ausstellungsräume selbst hat das keine Auswirkungen, kann das auch gar nicht. Das sagte der Direktor des Kölner Ludwig-Museums heute im Deutschlandfunk. Der Grund: Kunstwerke sind empfindlich, empfindlicher sogar als Künstler selbst. Sie mögen es gleichmäßig temperiert und können selbst bei einem Grad Schaden nehmen. Museumsdirektor Yilmaz Cevior.
Wir bewahren ja im Museum Ludwig und auch in anderen Museen natürlich werden Kulturschätze aufbewahrt, die eine unglaublich große Bedeutung haben. Und jetzt kann man bei einem Sommer oder einem Winter jetzt konkret die Energie gedrosselt wird, nicht mit so unsinnigen Dingen daherkommen und sagen, hier, ihr müsst jetzt die Klimaanlage ausschalten, die auch gar nicht auszuschalten geht, weil das ist nicht so einfach, dass man die einfach runterfährt und dann ist gut, sondern das sind höchst komplexe Maschinen, die auch, geht ja um Temperatur, es geht um Luftfeuchtigkeit, Licht wird reguliert, das ist ja alles aufeinander abgestimmt. Wir haben natürlich in den Büros, da haben wir auch keine Klimaanlagen und da drosseln wir natürlich wie alle die Wärme und auch beispielsweise, was wir gemacht haben auf den Fluren, haben wir nur jede dritte Birne installiert. Das sind kleine, manche würden sagen symbolische Gesten, aber das ist schon einfach, um ein Bewusstsein zu zeigen und das finde ich auch sehr entscheidend für uns als Museum, dass wir eine Vorbildfunktion haben.
Sagt der Direktor des Museums Ludwig. Kann man über mögliche Welten ähnlich viel wissen wie über die Wirklichkeit? Oder mehr oder vielleicht etwas ganz anderes? Der Philosoph Saul Kripke hat darüber nachgedacht, geschrieben und mit seinen Gedanken ziemlich viel Vorhergedachtes umgeschmissen, etwa von Kant oder Wittgenstein. Kripke war ein philosophisches Wunderkind. Mit 18 Jahren veröffentlicht er einen ersten hochkomplexen Aufsatz zu einem Problem der Modallogik. Mit 33 Jahren hielt er die renommierten John Locke Lectures in Oxford. Und als er 4 Jahre später einen Lehrstuhl an der Princeton University erhielt, war er bereits eine lebende Legende. Kripke machte sich unter anderem mit Arbeiten zu den Begriffen der Modallogik einen Namen, also der Logik, die sich mit Möglichkeitsfolgen des Seins und dessen Beschreibung beschäftigt. In seinen Werken ging er der Frage nach, ob eine Aussage möglicherweise oder notwendigerweise wahr oder falsch ist. Dazu entwickelte Kripke Modelle, die nach ihm benannt wurden. Auch seine Schrift zur Semantik der Eigennamen, Naming and Necessity, ist bis heute Standardwerk. Jetzt wurde der Tod von Saul Kripke bekannt. Er wurde 81 Jahre alt. Und das waren die Kulturmeldungen.
Mit Mascha Drost. Diese Ausgabe von Kultur heute geht zu Ende. Michael Köhler dankt für Ihr Interesse an dieser Ausgabe. Nach uns die Nachrichten, die Informationen am Abend folgen. Die EU-Kommission will Ungarn Gelder streichen, ist ein Thema. Und ein anderes, der Streit um das dritte Entlastungspaket. Guten Abend.